Meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen haben, jetzt werden Sie aufgerufen. Ich habe wahrscheinlich sowieso immer die falschen gestellt, also bitteschön.
Ja, wollten Sie, ich wollte noch kurz antworten auf den... Ich wollte eigentlich was zu dem Pessimismus sagen. Das war eigentlich nicht intendiert, dann muss ich das nochmal korrigieren. Das sind einfach Daten, ne, die man über Jahre zusammenträgt. Und wir haben ja auch Lessons Learned und solche Abteilungen in Peacekeeping in den Vereinten Nationen, wo wir uns schon hinsetzen und diese Sachen systematisch untersuchen. Natürlich sehen wir auch von der politischen Seite die Notwendigkeit, Erfolg zu deklarieren, um die Milliarden Dollars zu rechtfertigen, die da ausgegeben werden. Die Bundesrepublik ist immerhin der drittgrößte Beitragszahler für Peacekeeping Operations und das sind mittlerweile ziemliche Beträge. Also es ist kein Pessimismus, sondern es ist einfach eine Analyse, wo ich gewisse Asymmetrien sehe. Das ist heute ein paar Mal angesprochen worden. Nochmal zurückzukommen, Peacekeeping, Peacemaking nach dem Zweiten Weltkrieg, Kalter Krieg, total unterschiedliche Fragestellungen. Danach eigentlich die Möglichkeit, vor allem von Ländern in der Dritten Welt, vor allem in Afrika, nach diesem Kalten Kriegsprozess zu versuchen, sich selbst zu definieren. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt sehen. Da ist eine unheimliche Zeitverzögerung da gewesen. Und wir sehen jetzt ein Aufbrechen von Gesellschaften in viele verschiedene Richtungen. Aber eben unterminiert von mal generell Bürgerkrieg. Ich bin sehr vorsichtig, den Begriff Bürgerkrieg zu benutzen, vor allem im afrikanischen Kontext, wo eben diese Staaten eigentlich erst im Entstehen sind. Wo wir aber sehen, dass aus der Dekolonisierungsphase eine ganze Menge Probleme übrig geblieben sind, die jetzt in solche Instabilitäten reinkommen, zusätzlich verschärft, einmal durch die Ressourcenfrage, dass eben die aufstrebenden Ökonomien in China und Indien vor allem einen riesigen Rohstoffbedarf haben und auf der anderen Seite eben dieses gesamte Syndrom des War Against Terror da ist und die Debatte unheimlich stark bestimmt. Ich schließe aus diesen Asymmetrien, dass man eigentlich von Seiten der Wissenschaft sich stärker engagieren muss, um eben diese Fragen präziser zu formulieren, genauer zu untersuchen, um eben zu einem Schluss zu kommen, ist denn das System der internationalen Peacemaking und Peacekeeping Machinery eigentlich noch angebracht? Es wurde für einen ganz anderen Zweck geschaffen, nicht für die sogenannten neuen Kriege. Und da sehen wir eben die Probleme mit traumatisierten Bevölkerungen, mit Zivilbevölkerung als das Ziel des Krieges, die Vernichtung von Zivilgesellschaft als Ziel des Krieges und die anderen Geschichten, die heute eigentlich sehr, sehr gut dargestellt worden sind. Das ist eigentlich mein Punkt, das ist mein Kontext. Noch ganz kurz nochmal wiederholt wurde in der Srebrenica-Analyse. Das reaktive Element von Friedenseinsätzen ist eigentlich das Problematische. Die einzige Ausnahme, die wir tatsächlich haben, soweit ich das sehen kann, ist Mazedonien. Da wurde präventiv eingegriffen. Es war auch in Europa. Ich betone das immer wieder. Wir sehen qualitativ unterschiedliche Art der Intervention, der Operation außerhalb von Afrika, obwohl wir in Afrika die größten Probleme haben und da noch eine ganze Menge auf uns zukommen werden.
Ob es also mehr Anlass zu Optimismus oder Pessimismus gibt, Fragen, Anmerkungen? Bitte, hier habe ich die erste Wortmeldung gesehen. Wenn Sie mögen, stellen Sie sich kurz vor.
Ich versuche, ich möchte etwas ein bisschen für europäischen Ethnozentrismus zu sagen. Das Problem ist, erstmal Europäer machen Gedanken, die Konflikte in der Welt zu hindern, humanitär zu handeln. Wenn man die Geschichte betrachtet, ich komme nicht aus Europa, ich bin jetzt deutscher Staatsbürger, aber zwei Weltkriege, sie haben verursacht. Dann gibt es stellvertretende Kriege der zwei Weltkriege, aber zufälligerweise, man sieht keinen bewaffneten Konflikt innerhalb Europa, weder nationale noch Bürgerkriege. Zweitens habe ich nicht verstanden, Wie kann man definieren Bürgerkriege? Was ist Bürgerkriege eigentlich? Der Konflikt zwischen Kurden und Türken, ein Bürgerkriege. Der Konflikt zwischen Palästinenser und Israeli ist Bürgerkriege. Die Konflikte in Afrika ist ein Bürgerkriege. Ich möchte gerne wissen, wie kann man als Bürgerkriege definieren? Zweitens, seit 100 Jahren gibt es einen Genozid an Armeniern ausgeübt. Die Europäer haben bis jetzt keine Wort nie erwähnt, dieser Genozid, haben zugeschaut, bis die Konflikte eskaliert. Während die Konflikte angefangen hat, unternehmen sie nicht etwas. Warum, wenn die Konflikte eskalieren, versuchen sie, gewisse Lösungen vorzuschlagen? Dann, wir möchten glauben, dass sie glaubwürdig sind, in Wirklichkeit für eine friedliches Welt einen Beitrag zu leisten. Aber diese Glaubwürdigkeit immer bleibt auch seine Frage.
Und jetzt haben Sie noch das Privileg, die Frage an einen der Panel-Teilnehmer.
Wie bitte?
Direkt, wen direkt wünschen
diese
Sie
Frage
sich als
Antwort? An alle zugleich. Ich möchte auch ehrlich sagen, das ist ein bisschen schon an derjenige, der grüner Politik auch sehr viel beigetragen hat, Außenpolitik.
Ja. Also eine Definition, die stichhaltig ist, der Bürgerkrieg, werden wir wohl nicht mehr hinkriegen, aber meine Herren.
Ja, ich würde das mal versuchen. Also nicht eine Definition. Ich glaube, dazu muss ich noch etwas länger in Konstanz bleiben und die Bibliothek öfters konsultieren. Wir vermeiden eigentlich in der gesamten Peacekeeping-Diskussion eine klare Definition, weil es einfach so unklar und so schwierig ist. Wir machen aber einen prinzipiellen Unterschied zwischen Armed Rebellion und, also der Begriff Bürgerkrieg ist eben schwierig zu definieren in einer staatlich nicht klar vorhandenen Situation. Das ist eigentlich das Dilemma dabei. Als Vereinte Nationen ist ein intergovernmental Prozess, das heißt, die Mitglieder sind eben Regierungen und steuern die Prioritäten der Organisation. Deswegen ist das da so schwierig mit dem Bürgerkriegsbegriff. Also wir sprechen im Wesentlichen von Armed Rebellion, wir sprechen von Abtrennungskriegen, wir sprechen von Milizen, wir sprechen von Warlords. Das sind alles ganz unterschiedliche Kategorien. Es ist ein Defizit. Es muss aufgearbeitet werden. Wir brauchen mehr Klarheit in der Begrifflichkeit. Zu Armenien kann ich wenig sagen, aber nur prinzipiell. Es gibt eine ganze Menge Konflikte, eine ganze Menge Massaker, eine ganze Menge militärische Interventionen, um Regierungen zu stürzen, zu denen die UNO nie was gesagt hat. Das liegt schlicht und einfach daran, wie die Prioritäten und die Agenda vom Sicherheitsrat definiert wird. Ich nehme mir das Beispiel, 11. September 1973, wissen Sie, was da war? Da hat die UNO auch nicht eingegriffen. Da haben die Amerikaner eine demokratisch gewählte Regierung in Chile zerbombt. Es gibt eine ganze Menge andere Beispiele. Deswegen habe ich immer ein Problem, wenn also 11. September erwähnt wird, muss ich wissen. Reden wir über 73 oder über 2001, aber das nur so am Rande. Also das heißt, wir haben eine ganze Menge Konflikte, eine ganze Menge militärische Interventionen, auch in souveräne Staaten, wo der Sicherheitsrat nicht berufen wird, wo er nicht eintritt, wo man ihm eigentlich auch untersagt, irgendwie eine Stellung dazu zu nehmen. Aber wie gesagt, zu Armenien weiß ich zu wenig, da bin ich etwas außerhalb. Vielleicht ist jemand von den Kollegen hier bereit, was zu Armenien zu sagen.
Herr Hans Blom.
Yes, well, I mostly agreed. But maybe I should add that I'm not sure that the fight about a definition is a very important one. That is for many reasons. And the main reason is maybe that a conflict can change of character during its course. The Bosnian conflict Yugoslavian conflict is a very interesting and good example. It starts with the state of Yugoslavia, and the fighting within that was characterized as civil war. But later on, you had separate states recognized internationally which were fighting to each other. But at the same time, there was all kind of irregular fighting involved took place together. So if you have such kind of straight definitions, it doesn't help at all. It's much more important to analyze what kind of uses of violence that is maybe are taking place, under what conditions, with what purposes, and what reasons there are to intervene from outside with success. If you are not successful, you should better not intervene and let it go. That's sometimes is that not satisfying, but maybe the best thing. About the Armenians, well, of course, that's a clear case. It's an early case in which it was unthinkable that an international intervention should take place before that. Let's be honest, the international community did not intervene against the genocide against the Jews either. The Second World War was not because of the Holocaust, it was because of a war started on the dominance in Europe. So it's a rather late stage. The interesting case of the Armenians is that it started in a way the whole definition of genocide, and that is a result as well. The definition of first definition of genocide is from Lemkin, and Lemkin was inspired by what happened to the Armenians. So it has, in a certain way, an international effect that reached very far. That doesn't help, of course, for the Armenians at the time, and it doesn't mean that we have a satisfying discussion about it now, but that's maybe a bit out of the intervention debate of this evening.
Vielleicht, Herr Kleinert, ganz kurz zur Armenien-Frage und dann Sie als Politikwissenschaftler, der natürlich nicht auf sich sitzen lassen kann, dass man keine Definition braucht.
Gott sei Dank muss ich das jetzt nicht machen mit der Definition des Bürgerkriegs. Also ich habe da immer vorausgesetzt, aber ich bin da heute schlauer geworden, dass es eine Vorstellung von einer vorhandenen staatlichen Entität bei den Kombattanten geben müsste. Aber das scheint nicht mehr so zu sein. Also so habe ich, aber ich bitte, das definieren Sie jetzt. Ich wollte nur was zur Armenien-Frage sagen. Ob man das Ganze Genozid nennt oder ob man es nur für eine ethnische Säuberung hält in der Gesamtbewertung. Ganz zweifellos handelt es sich da um eines der großen, schrecklichen Verbrechen des 20. Jahrhunderts. Ich denke, das ist nach allem, was darüber bekannt ist, mittlerweile völlig unstrittig. Entsprechend wundert es einen, dass es der Türkei so lange gelungen ist, dieses Thema von der politischen Agenda oder sagen wir von der Agenda der westlichen Öffentlichkeit fernzuhalten. Es wundert mich. Ich selber habe das auch erst viel, weiß nicht, so lange ist das noch gar nicht her, dass das überhaupt in mein eigenes Bewusstsein so voll getreten ist. Das ist eigentlich ein erstaunlicher Sachverhalt, dass das der Türkei über so viele Jahrzehnte gelungen ist. Und umso erstaunlicher ist es aus meiner Sicht immer noch, dass sich viele, nicht alle westliche Länder nach wie vor von der Türkei unter Druck setzen lassen, was die Bewertung dieser Frage anbetrifft. Nicht zuletzt die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika, wie wir unlängst erst wieder beobachten könnten. Also insofern kann ich die Intention des Fragestellers da durchaus nur nachvollziehen.
Herr Dase.
Ja, ich will diese Definitionssache gar nicht so hochhängen. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, es wäre völlig witzlos, jetzt hier zu versuchen, eine Definition des Bürgerkrieges irgendwie zu kriegen. Herr Giesen hat vorhin von essentially contested concept gesprochen. Das gilt natürlich für den Bürgerkriegsbegriff genauso. Es kommt vielmehr darauf an, klarzumachen, für welche Art der Fragestellung man diese Begriffe braucht. Und dann kann man die jeweils so fassen, wie sie einem gerade passen für die jeweilige Fragestellung. Denken Sie an den Begriff des Terrorismus. Auch politisch hat die UNO jahrzehntelang sehr gut ohne einen gemeinsamen Terrorismusbegriff funktionieren und arbeiten können in diesem Feld. Also auch politisch ist ein Terrorismusbegriff nicht unbedingt notwendig. Er würde bestimmte Dinge leichter machen, aber er ist nicht zwingend notwendig. Aber was interessant ist, ist zu schauen, wie mit Begriffen natürlich Politik gemacht wird. Denken Sie zum Beispiel an die USA im Irak, die über Monate darauf bestanden hat, dass es im Irak keinen Bürgerkrieg gibt, weil das nämlich so die letzte Preisgabe ihrer sagen Allmacht war und das Zugeben, dass die Irak-Intervention gescheitert ist. und natürlich damit ein Eingeständnis des Scheiterns der Revolution in Military Affairs und der Vorstellung, man könnte mit technologischen Mitteln solche Bürgerkriege gewinnen. Das ist ein originär politikwissenschaftliches Thema, das man über Diskursanalysen und so sehr schön erarbeiten kann. Da ist wieder Begriffsarbeit sozusagen im analytischen Sinne sehr sinnvoll.
Sie merken, wie viele Antworten Sie bekommen auf eine Frage. Wenn Sie weitere Fragen haben, bitte. Oder auch Anmerkungen. Dann. Sie müssen auch das Mikrofon nehmen.
Ich habe eine präzise Frage an Peter Schumann. Wenn es gerade nicht im Militärischen liegt, das, was eine Lösung ausmachen müsste im Sudan, dann wäre es doch umso mehr eine Aufgabe der Vereinten Nationen. Und der jetzige Generalsekretär Ban Ki-moon, könnte ja fast sagen, ist ja so eine Art Dauergast im Sudan. Man fragt sich, was der da überhaupt macht. Haben Sie auf diese Frage eine Antwort?
Zumal er zuspitzend gesagt hat, das sei eine seiner wichtigsten Aufgaben überhaupt, kurz nach seinem Amtsantritt. Und es ist keinen Zentimeter vorangegangen.
Ja, die Bürokratie hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als der Generalsekretär dieses Statement von sich gegeben hat, weil die Bürokratie natürlich wusste, in welchen Morast, in welche schwierige Lage er sich damit gebracht hat, zu sagen, das ist Chefsache. Ich wollte noch eine kleine Korrektur machen, ist aber auch wichtig von der Benutzung der Sprache. Was in der Rechtfertigung der Intervention im Irak die Weapons of Mass Destruction waren, war in Darfur die Headline Arab Militias against African Tribes. Unter dieser Rubrik wurde eigentlich die Planung geführt und die politischen Strategien entwickelt. Wenn das Araber sind, dann müssen das Milizen sein. Und wenn das Afrikaner sind, dann sind das Tribes. Wenn immer in Afrika ein Konflikt besteht, dann ist das ein Tribal Konflikt. Und das ist dann meistens das Ende der Debatte. Auch da muss man sorgfältiger arbeiten und muss hinterfragen, wer eigentlich da kämpft und aus welchen Gründen. Die Bevölkerung in Darfur ist islamisch, sie haben verschiedene ethnische Hintergründe, kulturell sehr, sehr homogen, sie haben unterschiedliche ökonomische Interessen und das definiert eigentlich den Konflikt. Wir haben zum Beispiel Darfur, da ist das Land der Fur ist die größte ethnische Gruppierung.
Sie haben gesagt, ethnisch homogen.
Ja? Sehr, sehr homogen, ja. Wir finden eigentlich kaum ethnische Konflikte in Darfur. Wir finden ökonomische Konflikte. Wir haben also die Sagawa, die im Wesentlichen Viehherden treiben. Wir haben die Fur, die im Wesentlichen Ackerbau machen. Wir haben also zwei unterschiedliche Systeme, die aufeinanderprallen in einer ökologischen Situation, die immer prekärer wird, seit der großen Sahel-Dürre in den frühen 80er Jahren hat Darfur sehr, sehr viel landwirtschaftliche Nutzfläche verloren. Und das war eigentlich der Auslöser der ersten Konflikte, weil diese zwei verschiedenen Systeme, die Migration der riesigen Herden mit den Ackerbausystemen aufeinanderprallten. Aber das ist, Gérard Prunier hat ein hervorragendes Buch darüber geschrieben, da steht das eigentlich drin, oder Alex de Waal, A Famine That Kills. Darfur hat immer wieder Trockenheiten gehabt, aber die schwierigen Trockenheiten waren die Trockenheiten, A Famine That Kills, wo man über 5-6 Jahre keinen Regenfall hat. Das heißt, um überhaupt die Situation richtig zu verstehen, muss man sich schon die Mühe machen, die Geschichte einzusteigen, muss ich die Mühe machen, die Landwirtschaft zu verstehen, die Ökonomie zu verstehen. Und das ist eigentlich einer der großen Fehler in der gesamten Darfur-Diskussion, dass man sich eben diesen Slogan Arab Militias and African Tribes zu eigen gemacht hat und als Grundlage der gesamten politischen Planung und der Missionsplanung genommen hat. Das heißt, wenn man jetzt zurückgeht auf die Ursprünge des Konfliktes, dann hat man eigentlich auch die Antwort. Ich habe also viele Gespräche geführt mit den unterschiedlichsten Rebellenführern und den traditionellen Führern in Darfur. Die kommen immer wieder zu dem Punkt, wenn sie sich die Mühe machen, leider in der deutschen Presse, da steht ja eigentlich nichts drin über Darfur, nur so ganz kurze komische Sachen, die nichts erklären. Wenn sie sich die Mühe machen, wirklich tiefer in den Darfur-Konflikt einzusteigen, dann verstehen sie, dass das der Anfang von Konflikt ist, den wir in Afrika noch mehr sehen werden. Ökologisch bedingt massive Veränderungen in der Ökologie mit einem Zusammenbruch der Wasserhaushalte. Wir haben, seit wir die Flüchtlingslager in Darfur haben, ist der Wasserspiegel ungefähr 60 Meter abgesunken. Der durchschnittliche Darfur-Bewohner braucht pro Tag zwischen 6 und 8 Liter Wasser, inklusive dem Esel. Der durchschnittliche Peacekeeper braucht 120 bis 140 Liter pro Wasser. Wenn wir tatsächlich 25.000 Peacekeeper nach Darfur schicken, werden wir die Ökologie, das Wassersystem total ruinieren, irreparabel. Das Geschwätz, was durch die internationale Presse geht, dass dieser riesige See, das klingt so wie diese 10 Jungfrauen im Himmel, dieser riesige unterirdische See unter der Sahara die gesamten Wasserprobleme lösen kann, das ist einfach Quatsch. Aber das wird im Moment verkauft, um eben zu rechtfertigen, dass man diese große Anzahl von sehr wasserbedürftigen Ausländern dahin schickt. Das heißt, die Lösung des Darfur-Konflikts liegt eigentlich in einem neuen ökologischen, in einer besseren ökologischen Handhabe. Man muss sich genau angucken, unter welchen Bedingungen die Leute dort wirtschaftlich, landwirtschaftlich überleben können. Und man muss ihnen das zurückgeben, was für sie so wichtig war. Das Da, das Habakir Da ist einfach der Begriff, unter dem die Darfur-Älteren das Recht haben, Land zu verwalten. Sie geben jemandem das Land zum Ackerbau, zur Viehzucht, aber die Gemeinschaft hat das Recht, das Land zurückzunehmen, aus Gründen, die müssen dargelegt werden. Die Zentralregierung in Khartoum hat das Recht der Landverwaltung und der Landvergabe den Darfur-Älteren weggenommen und hat das den Governors, den Military Governors übergeben. Und das war eigentlich die letzte Entscheidung, die zum bewaffneten Konflikt geführt hat. Weil unter dieser neuen Landverwaltung werden die Leute vertrieben, das Land wird Leuten aus Khartoum gegeben, man hat Land gegeben an libysche Bauern, an libysche Unternehmer, an andere, die versuchen, eine bewässerte Landwirtschaft mit Tiefbrunnen zu machen, um eben dann Gemüse zu exportieren. Das sind eigentlich so die grundlegenden Fragen. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet.
Das war nicht meine. Die letzte Wortmeldung von Ihnen, bitte. Aber vielleicht gehen Sie auch bitte an eins der Mikrofone und suchen sich den Antwortgeber raus, bitte.
So, und zwar geht es um Herrn Kleinerts Puzzlement sozusagen, dass die Türkei es immer wieder schafft, die westliche Staatengemeinschaft im Großen und Ganzen unter Druck zu setzen und die Staatengemeinschaft und einzelne Länder daran zu hindern, dass der Massenmord an den Armeniern als Genozid anerkannt wird. In der Tat ist es ein Phänomen, dass die Türkei es tatsächlich schafft, immer wieder und über Jahrzehnte hinweg Staaten unter Druck zu setzen und sie vor der Genozidanerkennung zu abzuhalten. Aber die eigentliche Frage ist eigentlich jetzt, in der wir uns befinden, also in dieser Phase, wo die Türkei eigentlich immer mehr an ihrem geostrategischen Gewicht verliert oder beziehungsweise auch infolge dieses Irak-Debakels oder der Entscheidung des türkischen Parlaments an die Seite der USA sich zu stellen, dass die USA sich trotz dieser Ausgangslage unter Druck setzen lassen. Also die Frage ist nicht so sehr, obwohl es an sich ein Phänomen ist, dass die Türkei die Staaten unter Druck setzen kann, die Frage ist nicht so sehr, dass sie das macht, sondern dass die Staaten das mit sich machen lassen, dass sie sich unter Druck setzen lassen in einer Frage, die eigentlich erstmal eine tatsächlich normative Frage ist. Und das bringt mich, wieso ich diese Anmerkung überhaupt mache, bringt mich zu dem Punkt, zu Ihrer Beobachtung, dass Sie gesagt haben, was ich im Großen und Ganzen bestätigen würde, aber diese Beobachtung, dass es eine Nuance oder eine Verschiebung gibt in der internationalen Politik in Richtung Wertepolitik, dass eben Normen eine größere Bedeutung haben, aber dieses Scheitern der internationalen Politik oder der, also im Gesamten, die Türkei oder sich sozusagen in einem bestimmten in einem bestimmten Punkt eine Sichtweise sich aufdrängen zu lassen, die eigentlich in erster Linie nichts mit Interessenpolitik zu tun hat und die mit keinerlei Kosten verbunden ist, dass der Erfolg der Türkei in dieser Frage eigentlich genau das in Frage stellt, was wir eigentlich sozusagen zu beobachten scheinen, dass es eine Normativierung der internationalen Politik gibt. Danke.
Ja, gut, vielen Dank. Ich fange vielleicht mit dem zweiten Teil der Frage an. Ich sage nochmal ganz klar, eine rein wertgebundene Politik staatlicher Akteure kann es nicht geben. Darüber muss man sich im Klaren sein. Es können sich Gewichte verschieben, es kann ein Einfallstor in bestimmten Konstellationen entstehen, in denen sozusagen wertgestützte moralische Gesichtspunkte eine größere Rolle spielen können als in der klassischen Vorstellung von Realpolitik. Aber das ist es dann auch schon. Ich sage immer, die größten Erfolgschancen zur Umsetzung so einer wertgestützten Politik bestehen dann, wenn die Moral und die Interessen zusammenfallen. Und von daher hätte es eigentlich gute Chancen geben müssen für ein Eingreifen Europas auf dem Balkan, weil die Europäer insoweit direkt betroffen waren, als es ja unmittelbar in Form eines Flüchtlingsproblems für sie auch ein Interesse gab. So, das erklärt mir auch, diese Betrachtungsweise erklärt mir natürlich auch, dass die Dinge in Afrika schon ganz anders liegen. Und aus dem deutschen Blickwinkel erst recht, aus dem französischen weniger, aufgrund einschlägiger Traditionen, die ich hier nicht, aber da aus dieser Verklammerung kommt man nicht raus. Sich vorzustellen, man könnte da herauskommen, ist Unsinn. Ist Unsinn. Eine Politik, die darauf fußte, ist ist im Lande Utopia angesiedelt. Das muss ich in Rechnung stellen. So, die Konstellationen verschieben sich. Konstellationen verschieben sich und die Konstellationen haben sich sicherlich nicht zum Vorteil für eine wertgestützte Politik verschoben durch das, was seit dem 11. September passiert ist. Das muss man ganz realistisch sehen. Das haben wir auch angesprochen, haben sich sicher nicht zum Vorteil verschoben, was immer das heißen mag. So, jetzt bezogen auf die Türkei, und da haben wir ja einen Zusammenhang. Ich sehe das so, dass die Amerikaner nun mal, auch wenn die Türken es nicht gutieren, die Amerikaner fest davon überzeugt bleiben, dass es um alles in der Welt darum gehen müsse, die Türkei fest einzubinden, in die Gemeinsamkeit der NATO und auch an ihrer Seite. Und wie Ihnen ja wahrscheinlich bekannt sein dürfte, sind die Amerikaner die stärksten Befürworter der Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union. Wahrscheinlich stärkere Befürworter als die Regierungen in Europa selber. Weiteres, damit ist aus meiner Sicht eigentlich alles gesagt. Das muss für uns nicht maßgeblich sein, was die Bewertung des Sachverhaltes der ethnischen Säuberung oder des Völkermordes an den Armeniern ist. Ja, das wäre meine Antwort. Ich glaube, wir sind fertig jetzt.
Ja,
ich deute das hier so.